Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast und heute haben wir wieder eine Halbzeit mit und zu Gast ist heute Stefan Sander. Hi Stefan.
Schönen guten Abend, hallo, freue mich.
Bei unserer Halbzeit mit laden wir immer Personen ein, die irgendwas mit Fußball zu tun haben und sprechen dann eine Halbzeit lang über genau das Thema, das die Person da am meisten bewegt. Und Stefan, du bist unser zweiter Gast in unserer Serie, in der Serie, nämlich unsere vergessenen, vielleicht auch abgestürzten Traditionsvereine, die wir da ein bisschen näher beleuchten wollen. Wir haben das schon mit Alemannia Aachen gemacht und würden das heute gerne mit deinem Herzensverein, nämlich dem MSV Duisburg, tun. Stefan, du bist selber auch Podcaster, hast YouTube-Kanal, Podbolzer, gerne mal reinschauen, reinhören. Deswegen bist du da, glaube ich, der richtige Mann. Und heute würden wir gerne den MSV mal unserer Hörerschaft ein bisschen näher bringen, was denn eigentlich so die letzten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte für den MSV gebracht haben. Vielleicht könntest du dich am Anfang einmal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst, das Übliche.
Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung von euch beiden. Grüße gehen natürlich an eure Community raus, an eure Zuhörer und freue mich hier zu sein. Und ja, wie ihr es schon gesagt habt, ich bin sehr, sehr großer MSV Duisburg-Anhänger schon mein ganzes Leben lang. Also das Ganze ist, glaube ich, mit zwischen 5 und 6 Jahren damals gestartet, wo man so ein bisschen mehr realisiert hat, wo man ein bisschen mehr Bezug zum Sport und zum Fußball explizit bekommen hat. Und darüber hinaus bin ich mittlerweile 41 Jahre. Jetzt kann man ja mal querrechnen, wie lange ich MSV Duisburg-Anhänger bin. Und das Ganze ist dann noch ein bisschen ausgeartet vom Fansein bis hin zum YouTuber bzw. Podcaster, wie du es auch schon gerade gesagt hast, seit mittlerweile über 4 Jahren auf unserem Kanal. Das Ganze ist traditionell mit einem Podcast gestartet und hat sich dann immer weiter dynamisch so entwickelt. Zuschauer wurden darauf aufmerksam, die Vereine generell, muss man dazu sagen, ich habe es einigermaßen nicht leicht, aber ich habe natürlich einen ganz guten Zugang auch über meinen Job, arbeite selber im Sportbusiness, wenn man das so sagen darf und demnach können wir bei uns immer wieder gewisse Highlights mit Gästen oder auch mit Videoformaten punkten und deswegen glaube ich, ist das eine runde Sache, hat natürlich noch mal ein bisschen mehr an Dynamik gewonnen, auch seit der Corona-Krise damals, war ja sowieso dann in aller Munde Podcasts und Videoformate zu gestalten in so einer fußballlosen Zeit oder zuschauerlosen Zeit, von daher macht es sehr, sehr viel Spaß und wir gehen dann also jetzt mittlerweile dann fast schon in unser 5. Jahr.
Dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. 5 okay. Jahre sind tatsächlich gar nicht so wenig. War dir dann eine Corona-Geburt sozusagen oder hat es euch schon davor gegeben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eigentlich schon vorher so die Idee. Und Corona hat das Ganze nochmal ein bisschen beflügelt und ein bisschen bestärkt. Auch quasi in der Entstehungsgeschichte mal ganz kurz. Ich hatte bei mir auf der Arbeit mit meinem Kollegen, der mittlerweile sogar bei Sky arbeitet, auch schon mal so ein ähnliches Format in Bezug auf den Amateurfußball. Und das hat uns dann extrem viel Spaß gemacht. Dann wurde das irgendwann mal gestrichen aufgrund des Arbeitgebers. Und wir haben aber gemerkt, dass uns das Thema generell so Videoformate oder auch Podcasts nicht loslässt. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen unser eigenes Ding und sind dann traditionell damals, weil er aus Essen kommt und Rot-Weiß-Essen-Fan ist, ich MSV Duisburg-Anhänger, sind wir mit 2 Formaten direkt von Anfang an bei uns auf dem Kanal gestartet. Das Ganze hat auch im Vorfeld also wirklich ein halbes bis dreiviertel Jahr Vorlauf genommen und auch Planungsphase mit einbezogen. Weil ich immer schon ein Freund davon bin, klar, man hat eine Idee, man will schnellstmöglich starten, aber das Ganze muss ja auch ein bisschen gut durchdacht sein und demnach hat das ein bisschen Vorlauf benötigt und jetzt stehen wir halt hier, wo wir jetzt stehen, ne?
Und dann ist gut, dass sich der Weg auch heute Abend zu uns geführt hat. Jonas, was verbindest du denn mit dem MSV?
Stefan hat ja eben sein Alter verraten. Wir wurden ja, ich bin ähnlich alt, in der gleichen Zeit fußballtechnisch sozialisiert. Und das war so Anfang, Mitte der 90er ja auch eine große Zeit vom BVB, von meinem Verein. Und da natürlich Spiele im alten Wedau-Stadion mit Bashiru Salou, der ja später auch den Weg nach Dortmund gefunden hat, und noch ein paar anderen.
Ja, ich habe tatsächlich auch so, die ersten Erinnerungen sind auch so diese, meine ersten Panini-Hefte mit Carsten Wolters und wie sie da hinten, wie sie ganzen Recken da hießen.
Da muss ich an der Stelle mal den Jonas erstmal gratulieren, natürlich. So, auch ebenfalls einem tollen Traditionsverein. Weiß auf der anderen
ich jetzt
Seite.
Gar nicht.
Ist, ja, ist, auf, ich wusste es ja jetzt gar nicht, aber auf der anderen Seite zwei Punkte, die ich jetzt einfach mal sofort dagegen halten würde. Erstmal hat der MSV Duisburg, glaube ich, zu seiner Zeit damals eine satte Ablöse für Bashiru Salou bekommen.
das ist eine.
Ja, ja, so ein bisschen. Waren es nicht so 7 oder 8 Millionen Euro damals? War schon.
Ja, das kommt schon hin.
Was
ja.
wäre das heute inflationsbereinigt?
ja, muss man mal überlegen. Ne? Ich wüsste gar nicht, hat der MSV, das ist eine super spannende Frage, hat der MSV Duisburg jemals für einen Spieler noch so viel Geld bekommen? Ich glaube fast gar nicht.
Das sollte man mal einen Experten fragen.
Sollte man mal jemanden mit Expertise einladen bei euch hier im Podcast. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon mal beim Necken sind, ja, dann musst du ja einfach mal die 1-3, glaube ich, Niederlage am ersten Spieltag damals mit 2 Toren von Manasseh Ishiyaku eingeben lassen und oder einschenken lassen. Das war auch noch so ein Highlight. Ansonsten kann ich jetzt mittlerweile nur noch aus der jüngsten Vergangenheit gegen Duelle von Borussia Dortmund 2 mitsprechen.
Du wirst lachen, bei dem besagten Spiel, dem 1-3, hatte ich das Vergnügen, live im Stadion zu sein. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Auch ich kann mich auch sehr, sehr gut daran erinnern. Als ob es gestern gewesen wäre.
Ja. Gut, Stefan, wir haben, außer dass wir hier immer tolle Gespräche führen in unserer Halbzeit, haben wir nur eine einzige wirkliche Rubrik. Und diese Rubrik heißt, es gibt keine dummen Fragen. Und natürlich wissen wir, dass es immer dumme Fragen gibt. Und deswegen würde der Kelch an dich gehen. Was ist denn die dumme Frage zum Thema MSV Duisburg, die du immer wieder hörst?
Tja, das ist keine dumme Frage, in der Tat. Die Frage, die ich meistens und naja, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Wir bespielen ja mittlerweile auch schon recht viele Leute bei uns auf dem Kanal und da geht's natürlich in erster Linie immer, weil wir auch wöchentlich rauskommen, immer sonntags abends, gerne mal einschalten, 21:02 live auf YouTube, ein bisschen Schleichwerbung muss ja sein, geht's immer um viele aktuelle Dinge. Wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die jetzt nicht ganz so nah dran sind, dann ist es halt schon wirklich auch auf das Thema des Abends hier bezogen oder des Tages. Kommt der MSV Duisburg nochmal auf die Beine oder was ist da gerade los? Warum ist man quasi jetzt mittlerweile so abgedriftet vom Fußball, vom Profifußball kann man ja in dem Fall schon sagen. Vierte Liga ist ja jetzt wirklich deklariert als Amateurfußball. Kommt der MSV Duisburg dort nochmal heraus?
Ja, gut, das kann man sich vorstellen, dass da viele Fragen in die Richtung gehen. Würde gern mal einsteigen, vielleicht noch mal ein bisschen losgelöst vom MSV, vielleicht aber auch nicht. Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Wie bist du sozialisiert worden mit Fußball? Hast du vielleicht irgendwie selber gespielt früher mal? Oder nimm uns da mal ein bisschen mit.
Das ist eigentlich auch ganz witzig und ganz interessant zugleich. Ich hatte, glaube ich, mal vor einem halben Jahr ein Gespräch mit einem unserer Partner bei uns. Und ich habe ihm erklärt, dass mein Weg mich zunächst mal zum Fußball generell gebracht hat. Das heißt, MSV Duisburg kam über den Fußball. Traditionell mit meinem Vater dann natürlich mal zum Verein gegangen, hier bei uns in der Umgebung, hat mich sofort, ich kann mich noch an diese Geschichte zumindest erinnern, die er mir dann aufgetragen hat, einfach mal zum Probetraining oder zum Spiel sogar direkt. Und ich hatte gar keine Schuhe, aber trotzdem mitgespielt. Und dann gab es noch ein Trikot dazu und das Ganze im Alter von 5 Jahren musste es dann auch irgendwie bei den 6- und 7-Jährigen mitspielen. Also es gab für mich keine Mannschaft, es gab für mich kein Equipment, trotzdem musstest du spielen. Genauso habe ich auch gespielt, glaube ich. Also die ganze Fußballerlaufbahn bis hin zum Alter von 34, 35 Jahren dann selber ins Trainer-Business, wenn man so will, auf Kreisliga-Ebene eingestiegen. Und mit allen Facetten so ausgestattet. Das Gute war bei mir, ich hatte das große Glück, mit meinen Freunden theoretisch und praktisch auch das ganze Leben lang zusammenzuspielen. Also wirklich so ein Unikat. Ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr, von der Bambini-F-Jugend an bis in die erste Mannschaft hinein. Hab alles mitgenommen, jede Niederlage, jeden Sieg. Und dadurch wuchs die Liebe zum Fußball generell. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn Leute so traditionsbewusst sind, dass ein Vater beispielsweise seinen Ursel, wenn er dann 6 oder 7 Jahre alt wird, mit einfach ins Stadion schleift und nimmt. Und was liegt dann näher auf der Hand, wenn man hier aus der Region kommt, dass man sagt, ja, man sucht sich auch einen Verein, den man supporten möchte, der jetzt nicht unbedingt Bayern München heißt oder vielleicht auch sogar nicht in dem Fall Borussia Dortmund heißt, weil es dann nochmal 30, 40, 50 Kilometer Anfahrtsweg wären, sondern der MSV, der hat sich schon angeboten, weil zu der Zeit in der ersten Bundesliga ein toller Verein, tolle Spieler, ehrliche Menschen und demnach war es mein erster Stadionbesuch damals, in dem Fall gegen Bayern München.
Ah, sehr gut. Welche Position hast du gespielt?
Ich habe traditionell eigentlich immer so im Mittelfeld gespielt, bis mein Trainer im Seniorenbereich nachher so taktisch anfing zu variieren. Also früher war es ja so, vor 20 Jahren beispielsweise, das kennen die jüngeren Zuschauer oder Hörer von euch ja gar nicht. Da hast du noch in der Kreisliga maximal mit einem Libero und zwei Verteidigern gespielt und dann hieß es immer, ah, komm, du deckst den 90 Minuten und du den 90 Minuten. Sind dann irgendwann umgestiegen auf Viererkette, das war für uns eine Riesenrevolution. Und dann hieß es nur, wer kann das, das und das? Ja, wir haben keinen hinten links, spiel du mal hinten links. Und dann bin ich irgendwie zum Linksverteidiger gekommen. Gar nichts mit einer Brause gehabt, aber so ist es nun mal, ne?
Das Berühmte, wenn er auf Toilette geht, gehst du mit? Hast du also auch noch kennengelernt?
Ja, definitiv. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war nie derjenige, der bis zum 30. oder so irgendwie so defensiv großartig was an der Brause hatte. Ich war eigentlich immer so, der im offensiven Bereich zu Hause war. Und aber wir hatten nachher so eine gute Mannschaft, so einen ausgeglichenen Kader. Dann ging es darum, wer könnte denn jetzt mal mit einer neu formierten Viererkette hinten links spielen? Und da ich zumindest, auch wenn ich viele Schwächen hatte in meinem Leben, aber wenn es eins war, was es so gab, dann war es eine Laufbereitschaft auf einer Position als Außenverteidiger. Plus ich hatte auch als Rechtsfuß einen sehr guten linken Fuß. Und ja, dann haben wir dieses Experiment einfach mal angegangen, ne?
Du hast ja eben schon ein bisschen geschildert, wie du zum MSV gekommen bist. Was macht denn dem MSV für dich aus? Warum ist der MSV deine große Liebe?
Ja, also ich fange mal mit dem Plattesten an, was es dazu gibt. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Da kann man ja schon mal ausgrenzen. Und wenn ich ja jetzt weiß, dass du BVB-Fan bist und es ja einen, zumindest bis vor ein paar Jahren, rivalisierenden Verein gab, dann kann ich da schon mal so eine gewisse Abneigung heraussprechen. Nein, Spaß beiseite. Für mich macht den MSV aus diese Nahbarkeit. Ich habe es ja gerade gesagt, dass es für mich immer ein Highlight war, alleine den Stadionweg mit meinem Vater auf mich zu nehmen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass auch damals im Alter von, weiß nicht, 5 bis 10, man das Gefühl hatte, die Clubs, und zu dem Zeitpunkt reden wir ja noch über Bundesliga, die haben ja in der Vorbereitung früher ähnlich wie heutzutage noch die kompletten Dörfer abgeklappert und haben dann in der Sommervorbereitung beispielsweise Testspiele gegen Kreisliga- oder gegen Bezirksligamannschaften gemacht. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da damals los war. Also das ist überhaupt nicht mehr mit heutzutage zu vergleichen, wo die Kiddies eher so sagen, okay, ja, willst du ein Interview oder willst du ein Autogramm? Ja, wenn sein muss, okay, dann gehe ich mal dahin zum Spieler. Und im Moment ist es ja wieder recht euphorisch beim MSV. Und da hast du auch wieder ein paar mehr Autogrammjäger. Aber ich kann mich noch an meine Zeit damals erinnern. Also da hattest du ein Freundschaftsspiel und da ist nach dem Spiel, nach Spielende, nach Abpfiff, da ist ja ganze Spielfeld geflutet geworden. Dann bist du da wirklich von Spieler zu Spieler geeilt und hast dir ein Autogramm besorgt. Und das aber bei jedem Spiel und bei jedem Aufenthalt. Und das will ich einfach nur damit sagen, also über solche Ereignisse bist du dann halt irgendwie so da reingewachsen. Du hattest Idole, damals ganz tolle Spieler. Dann gab es auch, mag man ja gar nicht für möglich halten, richtig tolle Erfolge auch beispielsweise. Ne? Der MSV Duisburg stand 98 im Pokalfinale, DFB-Pokal. Du hattest vorher in der Epoche rund um die 90er Jahre mit Michael Tönnies einen absoluten Torjäger, der steil durch die Decke gegangen ist. Der hat in einem Spiel damals mal gegen Oliver Kahn 5 Tore geschossen. Das hat man mit Sicherheit in der Historia der Bundesliga auch schon mal irgendwo gehört. Du hattest dann, wie gesagt, den DFB-Pokal, du hattest UEFA oder beziehungsweise UI-Cup und dann Europapokalspiele. Viele, viele tolle Geschichten und das bringt es einfach so insgesamt so auf den Punkt, zusätzlich zu der Liebe generell zum Fußball.
Also ich muss ja sagen, der MSV Duisburg hätte die Chance gehabt, auch aus mir einen MSV Duisburg-Fan zu machen. Auch aus den von dir angesprochenen Gründen, aus diesen Freundschaftsspielgründen, weil ich nämlich vor ganz vielen Jahren, wie alt mag ich da gewesen sein, vielleicht so 8, 9, vielleicht auch 10. und bin wirklich zufällig im Dorf, wo meine Tante wohnt, die wohnt im Schwarzwald, da waren wir zu Besuch und da hat der MSV Duisburg ein Testspiel gemacht oder Freundschaftsspiel, was auch immer. Da bin ich dann hingelaufen und dann war es irgendwie so 60. Minute, war dann für mich irgendwie Feierabend, bin dann wieder nach Hause gelaufen und bin dann an der Schulturnhalle, wo sich alle umgezogen haben, vorbeigelaufen und habe auf dem Parkplatz den gerade ausgewechselten Ivica Grilic gesehen. Und ich habe natürlich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin hingegangen und habe gesagt, Herr Grilic, kann ich Ihr Trikot haben? Und er hat mich nur angeguckt und gesagt, nee. Dann ist er gegangen.
Ja, also,
und dann bin ich nach Hause gelaufen, Tränen nahe. Und habe gedacht, nee, das war jetzt nicht nett.
Ja, da hat er versaut in dem Fall.
Und sonst, wer weiß.
Was mir an dieser Stelle trotzdem noch dazu einfällt, ein ganz tolles Ereignis, das wird es heutzutage auch gar nicht mehr so geben, nicht ansatzweise. Ne? Und da bin ich sowas von dankbar, dass ich sowas erleben durfte, auch dank meiner Eltern. Ich grüße mal an dieser Stelle meinen Vater, wenn ich ihm morgen oder übermorgen mal diesen Podcast ans Herz lege, dann wird er mal mit Sicherheit reinhören und sich an diese Passage auch erinnern. Und zwar, ist auch kein großes Geheimnis, der andere Teil meiner Familie, der kommt hier gar nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern der kommt aus Ostfriesland. Und es gab mal in den späten oder Mitte 90er Jahren, gab es mal ein Ereignis und müsst euch das so vorstellen, mein Opa, meine Oma, damals aus Ostfriesland kommend, immer diese Stories vom MSV mit erzählt bekommen von meiner Seite aus, immer wenn ich da mal zu Besuch war, rund um Weihnachten oder Ostern, sowas um den Dreh. Und es gab auch dort in der Umgebung immer mal wieder, ja, ambitionierte Mannschaften, ne? Sowas wie Kickers Emden, VfL Oldenburg oder VfB Oldenburg und. Also da gab es schon immer mal wieder so Vereine, so rund um die dritte beziehungsweise Regionalliga eher. Und ja, dann fügte sich das eine zum anderen ein, denn irgendwann hieß es, hey, die spielen bei uns in Ostfriesland ein Hallenturnier und jetzt rate mal, wer da mitspielt. Es spielen nur Ostfriesland-Clubs mit, aber der MSV Duisburg, der spielt auch damit bei diesem besagten Hallenturnier. Das Ganze hat in einer Viehauktionshalle stattgefunden. Jetzt bitte nichts falsch verstehen, sondern auch dort gab es natürlich Tribünen, weil auch bei so Aktionen oder Viehauktionshallen, da gibt es natürlich, wenn drauf gesetzt wird, auf die Kühe oder auf die Bullen beispielsweise, gibt es natürlich Sitzplätze. Also es war schon eine gut hergerichtete Halle, feinster Teppich. Und das war ja noch diese Hallenturnierzeit. Ich denke mal, ihr könnt euch vielleicht, wenn der Jonas sagt, er ist ungefähr ähnlich alt wie ich, kann man sich vielleicht noch dran erinnern. Hat nichts mit Baller League, hat nichts mit Icon League zu tun, sondern ehrlicher Hallenbudenzauber. Und der MSV Duisburg hat da mitgespielt. Und es gab in der ganzen Halle, ich sag jetzt mal so 1.500 Zuschauer, 2.000 Zuschauer. Und es gab einen einzigen MSV Duisburg-Fan. Und das war ich. Und das war die Zeit damals noch mit Hannes Bongartz als MSV Duisburg-Trainer. Und ich war so stolz, ich konnte ein Foto machen, ich konnte an alle Spieler ran, ich hatte meine Fahne und meine Mütze dabei und es war einfach nur ein absolutes Highlight. Das erzähle ich leider Gottes viel zu selten, aber hier habe ich es an dieser Stelle mal getan.
Da haben die auch noch immer mit voller Kapelle gespielt damals.
Ja, immer, ne? Immer. Ich war sowieso ein begeisterter, also Fan damals vom ist ja jetzt gerade wieder so diese aktuelle Zeit, müssten wir jetzt wahrscheinlich so nach Weihnachten, Anfang neues Jahr, ist es ja immer losgegangen. Wirklich diese Turnierserie, du hast ja damals noch bei diesen einzelnen Turnieren, hast du ja immer noch Punkte
fürs Hallenmasters.
Fürs Hallenmasters und ich weiß noch, ich habe dann wirklich 2-3 Wochen nichts anderes gemacht, als jedes Turnier durchzusuchten.
Es war auch immer sonntags, DSF war einfach gesetzt, so von morgens 11 bis nachmittags 17, 18 Uhr.
Ja, safe. Aber ich kann dir auch sagen, die haben auch unter der Woche gespielt. DSF hatte eigentlich fast jeden Tag ein Hallenturnier. Es war nicht nur der Sonntag. Du hattest da wirklich Mittwoch, Dienstag, Donnerstag. Es war immer ein Turnier. Und ich habe mich ja, also ich habe das ja mit der Belastungssteuerung damals noch gar nicht so verstanden, ne? Und du hast dich immer gefragt, so, oh, da findet jetzt gerade ein Turnier in Erfurt statt. Warum spielt der MSV da nicht mit? Ja gut, weil die gestern vielleicht irgendwo in Meppen gespielt haben, ne? Ist klar. Und dann haben die ja immer durchrotiert, auch mit 2-3 Mannschaften. Aber ganz ehrlich, daran erkennt man auch schon so ein bisschen, wie sich das heutzutage alles verändert hat. Ne? Also da wird ja nie einer auf die Idee kommen, noch mal eine Halle großartig zu spielen, geschweige bei der Hallenstadtmeisterschaft mitzumachen. Früher ging das alles komischerweise und früher hatten die auch schon einen ganz guten Spielplan.
Das Beste war immer, dass es einen richtigen Torwart gab und einen fliegenden. Und Mario Basler war der beste fliegende Torwart, der die Dinger dann immer von der Mittellinie reingezimmert hat und dann schnell zurück um wieder den richtigen Torwart reinzubringen.
Aber sowas wollen die Leute doch sehen, ne? Und klar, wäre heutzutage auch mit den ganzen Gehältern und mit den Marktwerten und mit den Versicherungen, die dahinter stehen, wäre gar nicht mehr machbar und möglich. Aber es war einfach nur für all die Nostalgiker unter uns, war eine richtig geile Zeit, ne?
Ja, absolut. Dann kommen wir mal so ein bisschen zur jüngeren Geschichte des MSV. Wir haben ja schon gesagt, so Mitte der 90er, eigentlich noch Bestandteil der ersten Liga. Wie ist es denn in den letzten Jahren beim MSV gelaufen?
Ja, also wenn du jetzt schon so die Frage stellst, würde ich ganz platt einfach darauf antworten und sagen, bescheiden, sehr bescheiden. Hat zum einen natürlich damit zu tun, dass jetzt Ende letzter Saison der Abstieg zum ersten Mal in der Historie des Vereins in die vierte Liga besiegelt wurde. Man darf ja beim MSV Duisburg nicht vergessen, wir reden hier über ein Gründungsmitglied der Bundesliga und das macht es mir jetzt nicht enorm schwer, damit klarzukommen. Soll einfach nur auf der anderen Seite mal darstellen, wie sich das Ganze mittlerweile im Fußballbusiness generell ja auch so ein bisschen verschoben hat, ne? Und ich bin nicht derjenige, einer derjenigen, die jetzt nicht auf RB oder TSG oder VfL oder Bayer böse sind, sondern ich immer so den Rotstift bei der eigenen Leistung ansetzen würde, ne? Und der MSV Duisburg hat in den letzten 10-12 Jahren sehr, sehr viel verkehrt gemacht. Angefangen vom Lizenzentzug damals, mit dem Zwangsabstieg, mit dem Verbundenen, hat es dann aber relativ schnell innerhalb von 2 Jahren wieder auf die Kette bekommen, dort wieder aufzusteigen aus einer dritten Liga, also Zwangsabstieg damals von der zweiten in die dritte Liga, wohl bemerkt.
Könntest du einmal kurz, dass wir und auch unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen folgen können oder das einordnen können, vielleicht so mit so groben Jahresmarken, wovon sprechen wir jetzt beim Lizenzentzug, welche Periode ist, war das ungefähr?
Ja, wir können ja beim MSV festhalten, dass wie gesagt, der Lizenzentzug damals, und jetzt gucke ich gerade genau, ob wir da sogar den ihr hört es vielleicht gerade im Hintergrund, es war der 19.06. steht hier sogar, 2013. DFB bestätigt Lizenzentzug für Duisburg. Also am 19.06., den 19. hatte ich jetzt nicht mehr auf Agenda, aber es war der 19.06.2013, wo der DFB dem MSV Duisburg die Lizenz entzog für eine zweite Liga, für eine weitere Spielzeit in der zweiten Liga. Und zu dem Zeitpunkt war der MSV eigentlich auf einem relativ guten Weg nach mehreren Jahren. Man war ja auch 2012 nochmal ebenfalls im DFB-Pokalfinale als Zweitligist. Das müsst ihr euch einfach mal reingeben, ne? Weil wir haben ja auch derzeit, letztes Jahr zum Beispiel das Beispiel, oder in der letzten Saison mit dem ersten FC Saarbrücken, der sehr, sehr weit gekommen ist, oder der erste FC Kaiserslautern, der sehr, sehr weit gekommen ist. Wir haben jetzt dieses Jahr Arminia Bielefeld als Drittligist sogar im DFB-Pokal. Aber das war jetzt, glaube ich, die letzten 10 Jahre auch quasi so eine Einzigartigkeit, ne? Und als Zweitligist damals schon war das extrem krass, sage ich jetzt mal, 2012. Dann hast du ein Pokalfinale gespielt gegen Schalke 04, bist da sang- und klanglos untergegangen. Aber du hast da damals noch gegen so Größen gespielt wie Huntelaar oder Manuel Neuer auf Seiten von Schalke 04, ne? Das war ich auch damals selber da, 2012 in Berlin. Und das war das. Ja, wir kommen ja auch gleich zu den Highlights, aber eines der 3 Highlights von meinem MSV-Fan-Dasein. Ja, und dann gab es 2013 den Lizenzentzug, war echt eine krasse Nummer, ist auch deutschlandweit hier, glaube ich, durch alle Medien rauf und runter gegangen, weil jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, es gab ja auch in der Vergangenheit zuvor schon einige andere Clubs, auch vielleicht in Gelb-Schwarz, die ähnlich vielleicht mal irgendwelche Probleme hatten.
Man hörte davon.
Ja, genau, wo es vielleicht dann nicht so gekommen ist. Und das war schon eine extrem bittere Nummer. Ich weiß noch, ich hatte an dem Tag, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, ich habe damals in Gelsenkirchen studiert, 4 Jahre, und war dann auf dem Nachhauseweg, habe das Radio angeschmissen und konnte es gar nicht glauben und konnte es gar nicht hören. Und das war für mich sofort das Signal, von dem Nachhauseweg auf zum Stadion durchzurasen. Da mussten natürlich die ganzen Menschen beruhigt werden und erstmal irgendwie alles klargestellt werden. Und ja, dann hat das Ganze irgendwie so 1, 2, 3 Wochen gedauert und die Leute sind dann sofort umgeschwenkt in jetzt erst recht Manier. Und so war es dann auch. Ne? Haben dann 2 Jahre gebraucht, sind relativ schnell dann wieder aus der 3. Liga in die 2. Liga aufgestiegen, haben uns dann aber ehrlicherweise in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger zu einer Fahrstuhlmannschaft nicht zwischen 1. und 2. Liga, was wir davor waren, sondern zu einer Fahrstuhlmannschaft zwischen 2. und 3. Liga entwickelt, bis hin zu dem krönenden Abschluss, dass wir letztes Jahr zum ersten Mal aus der 3. in die 4. Liga abgestiegen sind.
Ja, Fahrstuhlmannschaft ist ein gutes Stichwort. In der Recherche vor der Sendung ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, dass so ab, sagen wir mal, ab 1990, dass es da recht viele Auf- und Abstiege gab. Und ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, mal von 1990 zu zählen bis heute. Und wir haben 1990 bis heute haben wir dann 34 Jahre. Und da in den 34 Jahren gab es 16 Auf- oder Abstiege. Also fast jedes 2. Jahr war irgendwas los. Wie erklärst du dir das? Dass das so, also ist ja wirklich Inbegriff von Fahrschulmannschaft.
Also erstmal dazu gesagt, ich glaube, jeder Fan bei jeder Mannschaft in jedem Verein auf der Welt wird komplett emotional gebunden sein. Ne? Das ist mit Sicherheit Fakt. Ich will aber gerade diese Besonderheit mal so ein bisschen klarstellen. Denn wenn zum Beispiel ein Hamburger SV-Fan oder ein 1. FC Köln oder vielleicht jetzt auch aktuell ein Schalke-Fan komplett mit den Nerven am Ende ist, dann müsst ihr euch ja mal vorstellen, wenn du sagst, in den letzten 34 Jahren 16 Auf- oder Abstiege, was das für eine Achterbahnfahrt bei einem MSV Duisburg-Fan ist. Denn man spielt wirklich komplett mit den Emotionen eines Fans. Denn ich sag mal so, wenn du jetzt mal einmal absteigst, wie im Fall von Schalke, wenn du jetzt irgendwie über Jahre in der 2. Liga wie der HSV spielst, dann ist das mit Sicherheit auch nicht schön und dann ist das für einen Fan schwer zu ertragen. Aber beim MSV hast du in den letzten Jahren oder in den letzten 34 Jahren ja sogar gesagt, hast du das Gefühl gehabt, okay, die bieten dir auch immer ein bisschen was an. So nach dem Motto, ja, jetzt steigen wir mal auf oder ja, jetzt sind wir in Berlin. Dann kommt aber sofort danach der nächste Knall, du gehst wieder runter, dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Ausstieg und also diese Achterbahnfahrt, die löst extreme Gefühle in dir aus und das macht es dann auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite so bitter enttäuschend und das ist extremst, ne? Also man kann sich nicht irgendwie an eine Phase gewöhnen, sondern man muss immer irgendwie rauf und runter und ich glaube, wenn man tolle Erlebnisse hat, dann bleiben die für immer. Auf der anderen Seite ist es dann doppelt schwer, wenn es dann nach einer Saison dann beispielsweise wieder runtergeht und das ist halt dieses Phänomen und auf der anderen Seite, wie lässt sich das erklären? Ich sag mal so, du hast natürlich wie in jedem Verein aktuell zu viel Fluktuation. Ne? Also es wird zu wenig auf Kontinuität gebaut. Es gab bislang zu wenig, zu wenig Fachpersonal und auch zu wenig Qualifikation. Also wenn ich jetzt einfach nur mal das aktuelle Beispiel bringe, wir haben jetzt gerade mit Michael Preetz, einen Geschäftsführer, wo ich sagen würde, total überqualifiziert für die Regionalliga, totaler Fachmann, total super in seinem Job. Solche Menschen brauchst du natürlich heutzutage in einem Fußballverein, ne? Denn wir reden ja nicht nur über eine Mannschaft, sondern wir reden teilweise über Wirtschaftsbetriebe, wir reden über Konzerne, die manchmal dahinter stehen und. Wir reden über Investoren bei gewissen Vereinen. Du brauchst halt wirklich eine kompetente Führung, die quasi von unten herab oder von oben herab quasi ein komplettes Konzept für den Verein ausarbeitet, das auch mittelfristig Bestand hat. Und jetzt nicht, okay, wir haben heute mal die Idee, dann gehen wir mal so und mal so und mal so. Und gleichzeitig musst du oder darfst du es natürlich in der Vergangenheit nicht versäumen, und das hat der MSV mit Sicherheit auf der einen oder anderen Ebene, auch in den Strukturen zu wachsen. Das bedeutet, alleine wenn ich mir zumindest mal den Social-Media-Bereich beim MSV seit dieser Saison anschaue, dann ist das Tag und Nacht im Verhältnis zur Vergangenheit. Du musst halt auch so in solchen Kanälen und in solchen Sparten musst du wachsen. Du musst eine gewisse Manpower haben. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt hier Zweit- oder Drittligist und wir arbeiten wie ein Kreisligist, oder nicht ein Kreisligist, ist vielleicht ein bisschen hart, aber wie ein Amateurclub. Ja, wir müssen vielleicht das Personal dazu haben. Wir müssen Fachkompetenz haben. Wenn wir diese nicht haben, dann müssen wir uns die vielleicht einkaufen. Wir brauchen vielleicht Berater, wir brauchen unsere Sponsoren, wir müssen die Sponsoren aber abholen. Das heißt, es gibt so viele Ansatzpunkte, wo du sagen musst, hey, wir wollen ein Profiverein sein, dann müssen wir aber auch ein Profiverein sein.
Du hast ja vorhin schon den Lizenzentzug einer anderen schwarz-gelben Mannschaft angesprochen. Ich kann mich an den von Dynamo Dresden auch noch gut erinnern. Was anderes würde mir da nicht einfallen.
Nein, nein, schnell ablenken, verstehe ich auch. Ja.
Da gab es ja Gründe für. Du hast bei euch den Lizenzentzug angesprochen. Mhm. Gibt es da auch irgendwie so den, die eine Fehlentscheidung, die dazu geführt hat? Oder war das eher, sagen wir mal, eine längerfristige Entwicklung?
Jein, also angefangen in den 2000ern muss man dazu sagen, dass der MSV auch wirklich so ein Stück weit rumgedümpelt ist für ein paar Jahre, bis dann letztendlich Walter Helmich, Bauunternehmer, hier auch aus Duisburg kommend, der mittlerweile ja deutschlandweit sehr, sehr viele Stadien mit seiner Firma Helmich Bau quasi entstanden hat lassen, dann als Präsident gewählt wurde. Und er natürlich, so wie er auch damals war, er hat diesen typischen Assauer Präsidenten verkörpert, Rudi Assauer Präsidenten verkörpert und ja dann sehr, sehr vollmundig so gesagt, hey, wir bauen jetzt hier das Stadion, wir möchten die zweite oder dritte Kraft im Ruhrpott sein hinter Dortmund. Wir wollen dauerhaft Bundesliga spielen. Also es war schon jemand, der aufgrund seiner wirtschaftlichen Ergebnisse und Erfolge auch sehr, sehr schnell im Fußball da ansetzen wollte. Ne? Also es ist mit Sicherheit auch legitim, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, dann möchte ich jetzt hier als Präsident jetzt auch nicht die zweite oder dritte Geige spielen. Ne? Und deswegen ist er da vollmundig an dieses Projekt MSV Duisburg, würde ich jetzt mal sagen, ist er rangegangen. Hat dann auch, glaube ich, mit den entsprechenden Mitteln, sage ich jetzt mal, auch ein-, zweimal relativ guten Erfolg erzielt. Also zwei Aufstiege, glaube ich, standen unter seiner Regie zu Buche. Das Problem war halt nur die Finanzierung des Stadions und beziehungsweise auch die Abwicklung dahinter, ne? Denn wenn du auf der einen Seite mit deiner eigenen Firma das Stadion bauen lässt und dann auch irgendwie gewisse Verträge so ansetzt und handelst, dass du vielleicht da selber dann dahinter irgendwie so auf der einen Seite zwar der Gewinner bist für dich als Unternehmer, aber der MSV dementsprechend dann auch so nackt dasteht, weil er eigentlich gar keine Kohle dafür hat oder dass die Kohle ein bisschen umverteilt werden muss, dann ist es halt auch eher kontraproduktiv. Und das war mit Sicherheit oder es ist mit Sicherheit in vielen Augen vieler Fans so ein Knackpunkt, warum der MSV dann letztendlich so hart gelandet ist, obwohl man dazu sagen muss natürlich, ein Stadion war für den MSV, ein Neustadion war für den MSV unumgänglich, weil so toll wie das Wedau-Stadion war, also für mich als Fan, ich bin damit aufgewachsen, war immer da, hatte immer denselben Platz, habe immer durch den Zaun gucken dürfen in der ersten Reihe mit 6, 7, 8 Jahren. Mein Vater hat mich da immer abgestellt, habe immer durchgeguckt, hatte immer beste Sicht, muss ich auch dazu sagen. So geil ist es natürlich, in so einem Stadion als Fan mal anwesend zu sein. Ne? Für mich eins, natürlich persönlich eins der schönsten Stadien in Deutschland, ist logisch, ist klar. Auf der anderen Seite, du stehst dann nicht mehr im Regen, du hast dann Sitzplätze, du hast VIP-Logen, du hast alles und es ist einfach ein tolles Stadion. Deswegen Fluch und Segen zugleich, könnte man sagen. Und das war so mit Sicherheit der erste Kracher und der zweite war dann letztendlich im Jahre zweite, ich weiß gar nicht, wann der dazu kam, aber ein gewisser Roland Kentsch, der auch damals mit Arminia Bielefeld das Schiff schon zum Sinken gebracht hat, sollte ja eigentlich zu seiner Zeit den MSV dann, ich glaube, er sollte Geschäftsführer sein oder er war sogar Geschäftsführer. Und hat damals ein paar Jahre zuvor, wie gesagt, mit Arminia Bielefeld Ähnliches erleiden müssen. Das heißt, Zahlen stimmten nicht, Zwangsabstieg stand dann demnach an. Und beim MSV war es dann ähnlich. Also jemand, der aus dem Business kommt, der jeden Tag dort in die Bücher reingucken kann, hat es dann bis zum Stichtag X für den DFB nicht geschafft, dort ein vernünftiges Zahlenkonstrukt aufzuerlegen und der MSV bekam dann letztendlich durch den DFB die Quittung und unter der Regie quasi von Roland Kentsch, der es dann halt zum zweiten Mal zu verantworten hatte, musste der MSV dann halt den Gang in die dritte Liga eingehen.
Stadionumbau hast du schon gesagt, wie kannst du uns kurz mal mitnehmen, wie sich da die Atmosphäre verändert hat, weil wir hatten es tatsächlich ja auch in unserer Folge zu Alemannia Aachen, ist ja eine ähnliche Geschichte gewesen, man hat den alten Tivoli, dann gibt es den Umbau, dann ist es ein, sagen wir mal, wertneutral modernes Stadion mit all seinen Flüchen und Segen, die du jetzt auch schon angesprochen hast, Stichwort überdacht. Wie war das in Duisburg?
Ja, also das Wedau-Stadion jetzt mal zurückerinnert, hatte schon natürlich einen gewissen Charme. Wenn ich jetzt das mal mit dem Tivoli vergleichen würde, der MSV hatte halt auch ein Stadion mit einer Laufbahn, mit einer Tartanbahn, mit Leichtathletikveranstaltungen und du warst schon relativ weit weg. Trotzdem hattest du immer eine grundsolide Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Das, was in diesem Stadion natürlich zum Tragen kam, ist, du hattest viel mehr Stehplätze. Das heißt, die Menschen konnten noch mehr vereint sein, als es jetzt auch schon sind natürlich. Also geht auch mittlerweile natürlich auf anderen Wegen. Aber du hattest eine richtige Nordkurve, in dem Fall eine richtige Kurve. Du konntest die ganze Gegengrade voll machen mit Stehplätzen und hattest dadurch dann halt auch trotzdem von allen Seiten eine gewisse Art von Stimmung. Und jeder Fan, mit dem ich spreche, wird sagen, hey, wenn ich jetzt noch mal einmal die Chance hätte oder noch mal ein Spiel so dort zu stehen, ja, das wäre so geil, ne? Und ich kann mich wirklich noch an tolle Bilder, tolle Geschichten aus dem alten Stadion erinnern, möchte das niemals missen. Aber es war dann auch wirklich an der Zeit, weil auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, es gab dann Anfang der 2000er, gab es dann Zweitliga-Jahre. Ja, da hast du da, weiß nicht, vor 4.000, 5.000 Zuschauern gespielt. Und das war dann jetzt nicht mehr so prickelnd, ne? Also wirklich, ich glaube, Zuschauerzahlen entwickeln sich gerade bei so einem Verein, der so dynamisch unterwegs ist mit diesen 16 Auf- und Abstiegen, entwickeln sich immer sehr, sehr schnell in gewisse Richtungen, ne? Und dann hast du natürlich so Vereine wie den MSV in einer sehr, sehr großen Stadt mit als Flaggschiff dem MSV präsentierend. Hast du einen Verein, wo die Leute auch dann sofort wieder kommen, wenn sie gebraucht sind und wenn es dann nochmal sportlichen Erfolg gibt. Das heißt, diese 4.000, 5.000 sollten jetzt einfach nur darstellen, wie unter einer tristesten Phase in einem etwas älteren Stadion dann halt sich sowas im Winter zum Beispiel auch mal schnell entwickeln kann, dass du wenig Zuschauer und gar keine gute Atmosphäre mehr hast, bis hin zu einem Neubau, wo dann, ich glaube, die ersten beiden Spiele übrigens bei der, sag schnell, wie heißt es nochmal, nicht Einweihung, sondern wenn quasi der erste Bauabschnicht, nicht der erste Bauabschnitt.
Richtfest?
Richtfest, ganz genau. Mein Gott, super. Wir sehen uns zwar nicht, aber du verstehst meinen Gedankengang. Das ist super.
Wir denken beide zu viel an Alkohol.
Ja, genau. Ja, das könnte manchmal sein. Beim Richtfest war es damals das erste Spiel gegen Alemannia Aachen und ich glaube, das erste offizielle ausverkaufte, beziehungsweise wo das Stadion komplett geöffnet war, dann mit allen Rängen, war gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, so rum müsste es gewesen sein. Aachen und dann Köln. Ja gut, da hast du schon fast, oder da hast du ausverkaufte Bude gehabt, das war natürlich sensationell und wenn ich jetzt überlege, dass im Moment in der vierten Liga 15.000 kommen, dann soll euch das einfach mal innerhalb dieser paar Minuten Ausführungen, die ich jetzt hier schon mittlerweile babbel, mal aufzeigen, wie sich das Ganze entwickeln kann mit dem modernen Fußball, mit einer modernen Arena und mit auch vielleicht anderen Möglichkeiten, die man heutzutage hat.
Ja, auf jeden Fall, der Zuschauerschnitt ist wirklich sehr, äußerst stabil, muss man sagen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend, auch gerade aufgrund der Achterbahnfahrt, die du jetzt auch beschrieben hast. Das ist schon wirklich beeindruckend, wie aber, trotzdem die Leute kommen.
Aber da siehst du mal, und das ist auch, ich habe heute witzigerweise mit meinem Sohn auch gesprochen. Ich habe so eine kleine Diskussion, weil er ist natürlich jetzt mittlerweile auch Feuer und Flamme für den Fußball im ersten Moment. Er hat zwei Lieblingsvereine, ich verrate die beide jetzt nicht, sonst kriege ich vielleicht Probleme. Einer davon ist der MSV, kann ich schon mal sagen. ich hatte die Diskussion, dass wie kommt man zum Fußball, wie kommt man zum Verein und ich habe eine recht einfache Formel, ne? Und deswegen bin ich auch einer derjenigen, ähnlich wie gerade mit den Nicht-Traditionsclubs, die ich gerade mal aufgeführt hatte. Ich bin aber auch einer, der Verständnis dafür hat, wenn in der heutigen Zeit Leute sagen, naja, Der MSV hat mich 3 Jahre lang enttäuscht. Ich bin vielleicht auch mal am Ende des Monats knapp bei Kasse. Und wenn ich mir diese Preise heutzutage anschaue und habe die Möglichkeit, zudem dann noch am Wochenende zu entscheiden, draußen scheint die Sonne, ich spiele jetzt mal mit meinem Sohn oder mein Sohn hat selber irgendwie Fußballspiel, dann gehe ich da eher hin. Habe ich total vollstes Verständnis für, weil es kann nicht immer nur sein, dass der Fan gebeten wird, geh mal hin, supporte mal, gib nur deinen letzten Cent und deinen letzten Pfennig da noch irgendwie ab und hol dir am besten noch direkt ein Trikot. Das kann es nicht sein. Ne? Es muss ein Zusammenspiel sein und wenn ich überlege, dass der MSV bitter, bitter böse in den letzten Jahren enttäuscht hat, auf allen Ebenen, sportlich als auch generell vom Erscheinungsbild des Vereins, dann muss da auch einfach mehr kommen. Und sobald auch mehr kommt, dann spielt halt in dem Fall auch die Liga keine Rolle. Das sehen wir ja jetzt. Du hast ja gerade selber gesagt, stabile Zuschauerzahlen. Dann spielt es keine Rolle, ob du in der dritten Liga spielst. Da hattest du, glaube ich, letzte Saison einen Zuschauerschnitt von, weiß nicht, 11.000 Zuschauern. Jetzt hast du einen Zuschauerschnitt von 15.000 in der vierten Liga. Und das beweist ja einfach nur, dass zum einen die Fans nach Fußball lechzten, dass sie ihren Verein lieben, aber dass Fußball die Formel besitzt, gleich Erfolg und auch gleich gewinnen. Ja, also ich habe damals meinen Spielern schon immer mitgegeben, mir macht der Fußball Spaß, wenn ich gewinne. Und mir macht der Fußball auch Spaß, wenn ich natürlich mal ein Spiel verliere. Aber wenn ich dauerhaft verliere, gerade bei Kindern, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass einem das Spaß macht.
Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil das oft, also ich bin ja absolut leidgeprüfter FC Bayern München Fan. Nein, also ich habe natürlich, wenn ich oft mit Leuten spreche, die Fans von Clubs sind, die vielleicht deutlich weniger gewinnen. Ich weiß, dass ich da absolut in einer luxuriösen Situation bin. Dann kommt eben oft dieses, ja, uns ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Wichtig ist nur der Verein und Fan sein und so. Und ich muss sagen, das wurde mir dann oft auch so als Arroganz ausgelegt, aber ich habe oft gesagt, ich glaube es dir nicht, weil ich genau das vermute, wie du es auch sagst, es macht doch immer mehr Spaß, wenn du gewinnst und es ist dir doch nicht egal, ob du gewinnst. Es ist vielleicht nicht das Wichtigste vom Wichtigen, da sind wir uns dann einig, aber natürlich möchtest du gewinnen, das möchtest du, wenn du selber Fußball spielst, auch wenn du sagst, wir sind hier eine Thekentruppe, aber du willst ja immer gewinnen, deswegen sind wir doch alle auch beim Fußball. Und es ist auch die Gemeinschaft und es ist auch dies und es ist auch das, aber das Gewinnen gehört ja auch unveränderlich dazu.
Also erstmal Spoiler, vielleicht verrate ich den zweiten Verein von meinem Sohn dann doch noch. Geht vielleicht in die Richtung, in der du gerade reingegangen bist. Ja. Da muss ich noch gucken, ist es eher Malek Fakhro mit der Nummer 9 oder ist es dann doch eher Harry Kane mit der Nummer 9? Harry Kane hat einen leichten Vorsprung, kann ich schon mal sagen. Aber nur am Rande.
Aber der spielt auch nicht mehr so lang.
Aber da sind wir wieder bei diesen einfachen Themen, ne? Der Junge ist 5 Jahre alt und er sieht, dass Harry Kane in einer Bundesliga 40 Tore schießt. Ja. Ist das nicht ein richtiges Heil, also ist das nicht ein richtiger Hero, könnte man so schön sagen? Nochmal, die MSV-Zeit, die wird kommen, ist auch mittlerweile immer am Start, deswegen kein Gebäsche bitte an dieser Stelle. Und zumal mit 5 ist diese Entscheidungsfindung noch nicht ganz so gegeben. Und der MSV hat die Saison am Anfang der Saison keine Trikots herausgegeben, sondern durch den Ausrüsterwechsel von Capelli auf Adidas hat man sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Also genügend Ausreden von meiner Seite. Aber du hast schon vollkommen recht. Ich glaube aber, dass zunächst das Ding auch so eine Generationengeschichte ist. Ja, also ich glaube, wenn man sich mit den Leuten so rund um unser Alter unterhält, dann wird es schon viele Leute geben, die grundsätzlich sagen, Hauptsache mein Verein, egal ob hier und da. Ich glaube, dass Kinder in der heutigen Zeit aber relativ mehr informiert werden über Internet, über Social Media, dass die Auswahl viel, viel größer ist, dass und das ist ja auch ein Phänomen für sich, dass die Kinder, egal wo Messi oder egal wo Ronaldo spielen, dass die immer Fan von den Spielern sind, von der Marke. Da spielt es keine Rolle, ob Messi in diesem Alter mittlerweile bei Inter Miami spielt, sondern die Marke Messi steht im Vordergrund, vielleicht der größte Spieler aller Zeiten steht im Vordergrund, die neuen Schuhe von Messi stehen im Vordergrund und dem folgen die Kinder. Ja? Und ich finde, das ist einfach auch eine Generation oder auch eine Zeitgeschichte. Klar muss die Tradition gelebt werden und muss auch weiter fortgeführt werden. Aber da sind wir auch bei dem nächsten Punkt, den du gerade von mir nochmal aufgegriffen hattest. Naja, ich war selber schon damals als Spieler, wir sind ja damit eingestiegen, als Spieler oder als Trainer so, ich konnte das ganze Wochenende nicht schlafen, wenn wir verloren haben. Also das sage ich euch ganz ehrlich, ne? Und die Leute, und das nervt mich so ein bisschen an der heutigen Generation, wird ja auch zum Beispiel in den Trainingsplänen vom DFB schon vorne vorgeschrieben, es darf heutzutage keine Gewinner und keine Verlierer mehr geben. Es muss ein Spiel in der Bambini dann irgendwie mit Unentschieden enden. Du hast dann Kleinfeldspieler und alle sollen sich vertragen. Natürlich soll jetzt in der Bambini noch nicht dieser riesen Wettkampf aufkommen und um Schweiß und Blut gekämpft werden. Aber ich glaube schon, dass es für die Kinder wichtig ist, mit Niederlagen umgehen zu können, diese erklärt zu bekommen. Ich lasse ihn ja jetzt nicht in der Ecke stehen. Aber jeder sollte auch für sein späteres Leben, glaube ich, den bestmöglichen Anspruch haben, ob es jetzt in der Schule ist, ob es nachher im Job ist oder beispielsweise im Hobby, dort alles zu geben und dann über die Erfolge auch doppelt so viel Spaß zu haben, ne? Und das ist einfach so mein Ansatz. Den kann man jetzt vielleicht nicht so sehen, den kann man vielleicht irgendwie altmodisch betrachten oder beziehen, aber mein Anspruch war es schon immer, zu gewinnen. Oh, da ist der Pfiff.
Wir biegen in die Nachspielzeit schon ein. Da würde ich sagen, hören wir noch mit was Schönem auf. Hoffentlich. Nämlich, vielleicht kannst du uns noch deine drei Top-Highlights mit dem MSV über die ganzen Jahrzehnte einmal näher bringen. Aus deiner emotionalen Sicht. Eins hast du ja, glaube ich, schon gesagt. Das DFB-Pokalfinale 12. Nee, 98. Welches war besser? 98 war wahrscheinlich ein bisschen erträglicher.
Ja, war noch ein bisschen weit weg. Auf jeden Fall nehme ich natürlich, ich nehme das erste Spiel damals im alten Wedau-Stadion als Highlight, damals mit meinem Vater, gegen Bayern München übrigens. 1:1 vor 30.000 Zuschauern, Wahnsinn. Das war mein erstes Highlight. Das überlege ich gerade, weil ich das auch schon mindestens ein paar Mal ausgeführt habe, welche drei es waren. Auf jeden Fall das erste Spiel, das zweite kann ich auch schon mal vorwegnehmen, das war 2012 in Berlin, auch wenn es mit 0:5 leider gegen S04 in dem Fall verloren ging, war das mit Sicherheit mein zweites Highlight. Und das dritte weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich nenne einfach mal den Hallenpokal in Ostfriesland.
Oh, das ist schön, das ist schön. Dann noch ein ganz, ganz kurzer Blick mit einem Auge auf die aktuelle Saison. Sieht ja ganz gut aus in der Regionalliga West. Du darfst, hier hört sonst keiner zu, du darfst Wünsche oder Prognosen äußern für den Restausgang der Saison.
Ja, ist relativ einfach und kurz gehalten, da wir ja bei uns auf dem Kanal auch ein Regionalliga West-Format haben. Bin ich, glaube ich, mit dem guten Kollegen Sven an dieser Stelle gegrüßt und der Michael, der ist mit mir beim MSV-Part, beides mal schöne Grüße, haben wir einen guten Einblick in die Regionalliga West und ich sage euch, und das sage ich auch schon seit Wochen, gar nicht böse und gar nicht arrogant gemeint, aber der MSV Duisburg wird natürlich aufsteigen am Ende der Saison, aufgrund dessen, dass wir enormes Potenzial haben, aber auch auf der anderen Seite, dass die Regionalliga West, und ihr habt ja mit einem Kollegen dann vor ein paar Wochen über Aachen gesprochen, dass die Regionalliga West einfach auch nicht so besetzt ist dieses Jahr, dass es dann halt nicht klappen könnte, aus meiner Sicht. Denn die Regionalliga West hat in den letzten Jahren zuvor mit Aachen, mit Essen, mit Preußen Münster, mit Dortmund 2 ganz andere Kaliber noch in dieser Liga beinhaltet. Und die sehe ich auf dieser Ebene nicht. Und die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, Fortuna Köln, Rot-Weiß Oberhausen, Sportfreunde Lotte, die werden am Ende das Nachsehen haben.
Das ist doch mal ein Wort. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank. War sehr erhellend, hat uns großen Spaß gemacht.
Ja, auch wenn ihr nicht so viel zu Wort gekommen seid.
Naja, also wir können ja nichts über Duisburg erzählen. Und naja, das ist dann, glaube ich, schon genauso richtig.
Nein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht für euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Mir hat es enorm viel Spaß gemacht, weil da merkt man immer mal, wenn man immer nur über die aktuellen Themen spricht, wie toll das eigentlich ist, generell in dem Alter so lange schon Fan von einem Verein zu sein und mal über die alten Zeiten auch zu sprechen. Und von daher bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für die Einladung und wünsche euch und euren Zuhörern natürlich frohe Weihnachten, schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und ich werde es mir auf jeden Fall anhören, ich werde in die nächsten Folgen reinhören und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank dir für die netten Worte. Können wir so zurückgeben. Und dann, Jonas, was bleibt uns noch zu sagen?
Noch nicht. Frohe Weihnachten auf jeden Fall auch.
Ja.
Einen guten Rutsch, da kommt ja noch was vorher.
Wenn alles klappt, kommt was noch vorher, genau. Und ansonsten Gehabt's euch wohl. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.